Bitte. Schönen guten Morgen. So. Ich darf mich quasi zu Ihnen in die Reihen setzen, aber ich glaube, dann erstens stehe ich nicht im Bild und zweitens wird das mit dem Mikro besser klappen. Hören Sie mich gut? Sehr gut, das freut mich. So. Ja, bevor wir starten, ein paar Gedanken. Ich glaube, es ist ein großer Luxus, dass wir uns heute hier die nächste Stunde über dieses Thema unterhalten können und dass wir darüber philosophieren dürfen, sinnieren dürfen über das Thema Freiheit und Sicherheit. Denn so selbstverständlich diese beiden Güter zu sein scheinen für uns in der heutigen Gesellschaft, wir brauchen ja nur ein Stück weit über die Grenzen blicken und sehen, dass das eben keine Selbstverständlichkeit ist. Und ganz gleich, ob wir den Blick jetzt in die Ukraine lenken, nach Russland lenken oder, weil heute internationaler Weltfrauentag ist, wenn wir hier in den Iran blicken würden, wo es nach wie vor keine Anerkennung der Gleichberechtigung von Frauen gibt, ist das für uns oftmals schwer vorstellbar. Und vielleicht macht uns dieser Gedanke zum Beginn schon unseres Luxus der Freiheit und der Sicherheit in einem solchen Land zu leben bewusst. Aber auch bei uns, wenn wir so zurückblicken, geschichtlich, was so selbstverständlich ist, ist noch nicht so lange selbstverständlich. Und auch hier wieder in Anbetracht des Weltfrauentages heute, wenn wir uns anschauen, das Frauenwahlrecht, so lange ist es noch gar nicht her, dass dieses errungen wurde. Gehen wir aber noch ein Stück weiter zurück, gehen wir ganz zurück in der Geschichte der Erschaffung des Menschen. Erschaffung Adams, Sie haben sicher alle schon diesen Bildausschnitt erkannt von Michelangelo Buonarroti in der Sixtinischen Kapelle, ein Ausschnitt aus dem Deckenfresko, das sehr, sehr gerne verwendet wird. Es gehört ja zu einem Zyklus von Fresken. Man sieht hier also von Ihnen auf der rechten Seite den Arm Gottes und links den Arm, den Finger Adams, also ausgestreckt, um Gott zu erreichen. Wer versucht hier wen zu erreichen? Darüber könnte man gleich einmal philosophieren. Und was steckt denn symbolisch in diesem Bild drinnen? Wie hat denn Michelangelo das gesehen, die Erschaffung des Menschen? Was wird ihm denn hier eingehaucht? Ist es das Geistige, ja, welcher Fingerzeig ist es, den hier Gott macht? Es geht darum, dass er den Lebensfunken auf Adam überspringen lässt. Und in der Logotherapie, Sie wissen, ich komme aus dem Feld der Logotherapie und bin auch im Vorstand des Viktor Frankl Zentrums, in der Logotherapie geht es uns ganz entscheidend um diesen Sinnfunken, den wir bedingungslos in jedem Menschen angelegt sehen, den er quasi mit der Geburt, mit dem Einhauchen des Lebens mitbekommt. Ob sich dieser Funke entzündet, das ist sozusagen der Auftrag, der in der Menschwerdung liegt. Und das ist der Auftrag jedes Einzelnen, aber das ist auch der Auftrag an uns alle, vielleicht auch in unserem Gegenüber, diesen Sinnfunken mit entfachen zu lassen. Jeder Mensch steht damit in der Freiheit und auch in der bedingungslosen Verantwortung. Aber dazu noch ein bisschen später genauere Erläuterungen. Ich möchte Sie jetzt noch einladen zu dem Gedanken, wenn es so ist, dass wir Gott sei Dank in Ländern wie in Österreich nicht in politischer Knechtschaft leben, warum fühlen sich dann trotzdem viele nicht zwangsläufig frei? Es ist doch auch spannend, dass wir in einem Zeitalter, wo Freiheit in den meisten Ländern so selbstverständlich ist, trotzdem so ein starkes Gefühl der Unfreiheit gegeben ist. Vielleicht sind das gesellschaftliche Zwänge, gesellschaftliche Knechtschaften, Entwicklungen wirtschaftlicher Natur, gesellschaftlicher Natur. Oder vielleicht liegt es daran, wie schon Goethe sagte, wer sich nicht selbst befiehlt, bleibt immer ein Knecht. Und auch hier haben wir eine große Parallele zur Logotherapie. Viktor Frankl war ja auch ein großer Bewunderer Goethes und hat Goethe oft und gerne zitiert. Und
Da sehe ich eine Parallele zwischen diesen beiden Zitaten, wenn Frankl sagt, im Gegensatz zum Tier sagen dem Menschen keine Instinkte, was er tun muss, oder immer weniger sagen es uns die Instinkte, und den Menschen von heute sagen keine Traditionen mehr, was er tun soll. Und oft scheint er daher nicht mehr zu wissen, was er eigentlich will. Und in diesem nicht mehr Wissen, was gesollt ist, führt es zu einem nicht mehr Wissen, was gewollt ist. Und viele befinden sich damit in einer Sinnlehre und finden sich damit in einem existenziellen Vakuum und sind auch gefangen in dieser Leere und in dieser Haltlosigkeit. Das Thema Rituale ist ein sehr spannendes Thema, das man sich jetzt nicht nur im religiösen, kirchlichen Hintergrund ansehen kann, denn Kulturen haben Rituale. Ja? Sehr oft sind sie an religiöse Rituale gekoppelt, aber nicht zwangsläufig. Ich habe einen Philosophen dazu entdeckt, Byung-Chul Han, ein ganz spannender koreanisch-deutscher Philosoph. Er erhielt 2016 den Prix Brissol. Er hat auch den Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung verliehen bekommen. Und er gehört auch zu jenen, die die Charta der digitalen Grundrechte der Europäischen Union mitgestaltet haben und initiiert haben. Seine Bücher sind in über 20 Sprachen übersetzt. Und ein Buch, das kleine, schlanke Buch, sehr spannend zu lesen war, nämlich aus diesem philosophischen Aspekt und auch ein bisschen mit wissenschaftlicher Untermalung, ist vom Verschwinden der Rituale. Und in diesem Buch formuliert er folgende Gedanken, die ich mit Ihnen teilen möchte. Er sagt, Rituale stabilisieren das Leben. Rituale geben uns also Sicherheit. Es ist so etwas wie ein Haltbegriff. Oder, wie Antoine de Saint-Exupéry schon sagte, die Rituale sind im Leben das, was im Raum die Dinge sind. Gehen Sie mal gedanklich durch Ihre Wohnung und überlegen Sie, warum haben Sie an gewissen Orten gewisse Dinge aufgestellt? Wie ist das, wenn Sie so durch den Tag gehen, wenn Sie aufwachen, vom Schlafen gehen? Wohin lenkt sich Ihr Blick? An dieser Stelle vielleicht gleich ein Querverweis auch wieder zu Viktor Frankl. Für den Fall, dass Sie schon einmal im Viktor Frankl Museum waren, dort sind ja auch Gegenstände aus seinem privaten Hausgebrauch ausgestellt und unter anderem gibt es eine Abbildung, in dem Fall ist es nicht das Original, das steht in seiner Wohnung daneben, von einer Statue des leidenden Menschen, des Homo Patiens. Und er hat sich ja Zeit seines Lebens sehr für den leidenden Menschen engagiert. Das war einfach sein Herzensauftrag, auch für die leidenden Menschen etwas zu tun. Und er hat sich, und das war zu Beginn, als er zurückkam nach Wien, nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager, und er hat sich dann einmal von so dem erst wieder verdienten Geld diese Statue gekauft und die hatte einen Ehrenplatz in der Wohnung und er sagt, der erste Blick des Tages und der letzte Blick des Tages nach dem Aufstehen und vor dem Schlafengehen war zu dieser Statue des leidenden Menschen, um ihm das immer wieder vor Augen zu führen, dass sein Auftrag ist, eben Menschen, die in dieser Sinnlehre sind, zu versuchen, sie zu begleiten, wieder einen eigenen Sinn zu finden. Also das mal zu dem Gedanken, dass Rituale auch so etwas sind wie Dinge in einem Raum. Hannah Arendt sagt zu den Ritualen, es ist die Haltbarkeit der Dinge, die entscheidend ist. Und wenn wir uns so die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung heute anschauen, dann zielt ja alles darauf ab, die Haltbarkeit der Dinge immer kürzer zu machen. Also es wird zum Teil bewusst, die Überlebensdauer der Dinge zerstört, um einfach mehr zu produzieren und um mehr Konsum erzwingen zu können, wenn wir uns das anschauen. Ja, wir sagen ja auch, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft. Gott sei Dank gibt es jetzt auch schon wieder spannende Gegentrends. Und wenn Sie auch noch einmal denken an diese Ritualisierung, auch an Objekte gebunden und jetzt durchaus auch hier im kirchlichen Kontext, wenn man so überlegt, bei einer Messe, der Priester, wie er mit den Dingen umgeht, ja, wie ein Kelch gehalten wird, wie eine Buchseite umgeblättert wird. Also das ist wirklich höchst spannend ist, das hier zu beobachten. Rituale sind also Haltegriffe im Leben und sie bringen eine Resonanzgemeinschaft auf. Also durch Rituale treten wir auch in Resonanz mit anderen. Dadurch, dass wir gemeinsame Rituale haben, wird eine Gemeinschaft gestärkt, kommen wir zusammen und sind auch stark auf das Du ausgerichtet. Denken Sie einmal so an Rituale, die Sie nicht nur im kirchlichen Bereich, auch bei Ihnen zu Hause, in der Familie machen. Ja. Es gibt eigentlich selten ein Ritual, das nur auf das Ich bezogen ist, sondern ganz stark ist das hier am Du, am Gegenüber ausgerichtet. Besonders interessant fand ich in dem Buch auch, er bezieht sich hier auf Forschungen, wo untersucht wurde, der Zusammenhang zwischen Depressionen und gesellschaftlichen Ritualen. Und es gibt hier einige interessante Forschungen, ich kenne auch von der Tatjana Schnell, die ja die führende Forscherin ist beim Thema Sinn in der Universität Innsbruck, ähnliche Untersuchungen, wie sinnvoll und wie glücklich empfinden Menschen ihr Leben, wie sicher und wie frei und wie ist es gekoppelt an Faktoren, die sich aus den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eines Landes ergeben. Und hier hat man zum Beispiel gesehen, dass dort, wo es sehr viele Rituale gibt, kulturell bedingt, die Menschen hier weniger Depressionen haben. Das ist doch spannend, ja? Und warum ist das so? Und Byung-Chul Han geht diesem Thema, dieser Frage nach und er sagt, dort wo die Seele von rituellen Formen absorbiert wird, wird sie auch ein Stück weit entleert von dem zu starken Ich-Bezug. Er sagt, Rituale sind welthaltig, also sie nehmen die ganze Welt in den Blick und der Depression hingegen liegt ein überspannter Selbstbezug zugrunde. Also ein Aspekt der Depression, und bitte hier muss man jetzt immer sehr aufpassen, ich muss hier bitte immer unterscheiden zwischen endogenen und exogenen Depressionen, wenn es um Depressionsformen geht, die einen körperlichen Ursprung haben, ja, bedingt durch einen Tumor oder bedingt durch biochemische Störungen, bedingt durch hormonelle Dinge, das gibt es natürlich auch, ja, körperliche Gründe, die sich dann psychisch auswirken, aber dort, wo es nicht diese Gründe hat, sondern wo die Depression aufgrund einer Sinnkrise ist, wir kennen ja diese Depressionsformen und Frankl hat sich sehr viel mit dieser Form der Depression beschäftigt, mit der noogenen Depression, also Depressionen, die auf eine Sinnentleerung zurückzuführen sind. Dort, sagt auch Frankl, ist es dieses in sich eingedreht sein. Also man ist unfähig, aus sich selbst herauszutreten, unfähig, sich selbst zu überschreiten und man kapselt sich immer mehr ein und in diesem quälenden Gefühl der Leere kreist man noch mehr um sich selbst. Und Rituale können ein Haltegriff sein, um, und das schreibt er sehr schön, das Ich von der Bürde des Selbst zu befreien. Freiheit, und das ist vielleicht der erste interessante Gedanke, ist also gut, solange es nicht eine haltlose, bodenlose Freiheit ist. Freiheit kommt vielleicht sogar ein Stück weit daher, dass es auch Begrenzungen gibt. Begrenzungen, um uns innerhalb der Grenzen gesunde Freiräume zu erobern. Und wenn wir jetzt hier in die griechische Mythologie, Philosophie gehen, zum Orakel von Delphi, in der Vorhalle des Apollontempels steht ja dieser berühmte Spruch, erkenne dich selbst. Und ich habe da ein bisschen nachgeforscht auch, was es mit diesem erkenne dich selbst auf sich hat. Und die ursprüngliche Bedeutung des Spruches war, erkenne, o Mensch, dass du kein Gott bist. Denken wir noch einmal an dieses erste Bild der Schaffung Adams mit Gott gegenüber. Oder wir haben ja auch darin enthalten, erkenne dich Mensch als Sterblichen in deiner Sterblichkeit. Also dieses Bedenke, die Sterblichkeit ist ja auch ein Aspekt, den wir in der Logotherapie in Frankls Gedanken gut finden, weil er sagt, es ist nicht trotz der Sterblichkeit der Sinn des Lebens gegeben, sondern ob der Sterblichkeit kommt ja die Kostbarkeit und der Sinn des Lebens und dieser Auftrag an uns. Diese Deutung, dass in diesem Erkenne dich selbst auch erkenne die Sterblichkeit und erkenne, dass du nicht Gott bist, lässt sich auch belegen durch die Nähe zu einem anderen delphischen Spruch, Meden Agam, nichts zu sehr. Und da gibt es viele Ermahnungen in der klassischen griechischen Dichtung und Spruchweisheit. Und es geht eben immer darum, den Menschen zu erinnern, um seine Unvollkommenheit, um seine Begrenztheit, um seine Sterblichkeit im Unterschied zum vollkommenen Göttlichen. Und genau dadurch entsteht, und das ist vielleicht nicht so offensichtlich auf den ersten Blick, entsteht ein Freiraum im Schicksalhaften. Und das ist das, was ganz typisch dem Menschen zugesprochen ist. Und vielleicht liegt das auch in diesem Bild der Sixtinischen Kapelle. Vielleicht ist das dieser Fingerzeig, dass Gott den Menschen in seinen Freiraum stellt, trotz des Schicksalhaften. Viktor Frankl sagt dazu, will ich werden, was ich kann, so muss ich tun, was ich soll. Da haben wir auch wieder diese Nähe zu diesem Orakel von Delphi, dieses Erkenne dich selbst. Es geht darum, das Gesollte zu tun. Aber was ist das Gesollte? Er meint hier nicht eine moralische Instanz und das, was die Gesellschaft und das Umfeld fordert. Mit dem Gesollten meint er das, was der Logos uns aufzeigt. Mit Logos ist hier Sinn gemeint. Der Sinn, der vorfindlich in der Welt da ist. Franke glaubt auch an den bedingungslosen Sinn des Lebens in jeder Lebenssituation, auch angesichts von tragischem und schwierigem. Und er schreibt den Menschen und nur den Menschen die Fähigkeit zu, durch den Nous, kommt aus dem Altgriechischen und hiermit ist das Geistige gemeint, dass diese geistige Dimension, diese entscheidende, stellungnehmende Instanz ist, die uns in den Freiraum führt. Ich werde da später auch noch einmal darauf zurückkommen. Ich denke mir, dass einige von Ihnen auch Matthias Beck kennen und seine Bücher. Ich sehe schon ein paar Kopfnicken. Gibt auch da zum Thema Freiheit ein schönes Buch mit dem Titel »Was uns frei macht«. Matthias Beck ist ja hier so ein Grenzgänger in seinen Büchern zwischen Theologie, Naturwissenschaft, Medizin. Er ist im Ethikrat und er schreibt, dass die alte Philosophie das Dürfen als ein Sollen formuliert hat. Also dieses Sollen, das auch das Gesollte, das auch Frankl hier immer meint, ist eben jetzt nicht so ein moralisch Gesolltes, ja, mit dem Fingerzeig, mit dem Belehrenden, sondern eben ein Dürfen, eine Aufforderung, ja, ein Appellatives. Und Beck schreibt auch, werde, wer du bist. Also es ist schon etwas da im Kern angelegt und soll noch werden, soll sich entfalten in der Begegnung mit der Wirklichkeit. Und jetzt kommen wir wieder zur radikalen Freiheit und Verantwortung des Menschen. Denn der Mensch ist frei, dieses Gesollte, in ihm Angelegte, da einzuschwingen in die Entfaltung oder sich dem zu verweigern. Das ist die freie Entscheidung des Menschen, auch die Verantwortung. Auf der einen Seite ist es ja so, dass wenn wir uns umschauen in unserer Entwicklung der Menschwerdung, und da gibt es eine Reihe von Statistik dazu, wo man sich anschauen kann, wie sich Sicherheit, Wohlstand und Gesundheit im Querschnitt über den ganzen Globus entwickelt. Und wahr ist, dass unser Leben immer besser und sicherer wird, wenn wir rein auf die Fakten schauen. Da gibt es jetzt viele Parameter, Kindersterblichkeit, wie lange wir leben, etc., etc., ja, Verkehr und Vergleichen. Trotzdem fühlen wir uns oft so unsicher. Ja. Das ist wirklich spannend, warum das so ist. Was ist denn heute nun wirklich sicher und woher entsteht vielleicht das Gefühl der Unsicherheit? Ja? Joachim Ringelnatz, ich lese immer wieder gerne bei ihm nach, ich bin da jetzt ein großer Philosoph. Sicher ist, dass nicht sicher ist, selbst das nicht. Auch immer der kleine Schalk, der bei Ringelnatz dabei ist. Ja? Und aus dieser immer besser werdenden Entwicklung und aus den zunehmenden Möglichkeiten, die wir heute haben, kommen wir auch ein Stück weit in diese Unsicherheit und vielleicht auch in die Erschöpfung da und dort. Andreas Salke hat unlängst bei uns im Viktor-Frankl-Zentrum einen interessanten Vortrag gehalten zu seinem aktuellen Buch Die große Erschöpfung. Ja, wir spüren, dass die Menschen immer erschöpfter sind, vielleicht auch aus der Vielzahl der Möglichkeiten und aus der Orientierungslosigkeit. Also es ist eine interessante neue Form der Unsicherheit, die nicht durch das Fehlen von Dingen gegeben ist, sondern vielleicht durch das zu viel von Dingen und dadurch durch eine Verwirrtheit, Überforderung, Erschöpfung. So, was ist heute sicher? Und wenn die Logotherapie auch über Sicherheit spricht und über Gewissheit, habe ich mir gedacht, ich möchte Ihnen eines mitbringen. Das ist das Zeitflussmodell der Logotherapie. Und wenn wir uns anschauen, wieso das Zeitflussmodell für einen jungen Menschen ist, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Was ist denn da gewiss und was ist ungewiss? Also wir können sagen, ein junger Mensch hat noch relativ wenig Vergangenheit, oder? Klar, da gibt es noch nicht so viel, was in die Scheune des Lebens eingebracht wurde, wie Frankl das sagen würde. Aber es gibt jede Menge Zukunft. Das heißt, es gibt einen Berg, eine Fülle von Möglichkeiten, die es noch zu entfalten gibt. Gewiss ist also, ungewiss ist die Zukunft. Ja? Aber es ist auch gewiss, dass es viel Zukunftsmöglichkeiten gibt. Und das, was tatsächlich schon gewiss ist, was verwirklicht wurde, die Vergangenheit, ist beim jungen Menschen eher wenig. Jetzt, wie schaut das Ganze beim älteren Menschen aus? Hier haben wir unglaublich viel Vergangenes. Unglaublich viel, was schon verwirklicht wurde. Und Frankl sagt auch, Vergangenes ist nicht Vergangenes, Verlorenes, sondern ist, er sagt es wirklich so, Verewigtes. Und was sicher ist, ist die Vergangenheit. Er sagt, Vergangenes Sein ist die sicherste Form des Seins. Und vielleicht ist die Kunst von Menschen, die glücklich und zufrieden sind, nicht auf das zu schauen, von dem weniger da ist, sondern auf das zu schauen, von dem schon mehr da ist. Und immer wieder mal innezuhalten und in der Lebensscheune spazieren zu gehen und auf all das zu blicken, was schon eingebracht wurde. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist. Bei uns in der Familie waren in der Pandemie spannende Diskussionen. Und da bin ich manchmal so daneben gesessen mit diesem Zeitflussmodell im Hinterkopf, weil es wurde fast ein bisschen darum gestritten zwischen den Generationen, wer jetzt ärmer ist in der Pandemie. Die Jungen, denen jetzt die Jugend weggenommen wird, ja, diese schönen jungen Jahre, wo sie jetzt viel ausgehen könnten und zu Hause quasi eingesperrt sind. Oder die Alten, wenn ich das so salopp sagen darf, die ja nicht mehr so viel Zeit haben, um etwas zu verwirklichen und jetzt um ihre letzten schönen Jahre gebracht werden. Und dann ist aber etwas fast Rührendes entstanden, dass nämlich die Älteren, ja auch meine Eltern, den Jungen gesagt haben, na, wir haben so gut, wir haben schon so viel erlebt, ja, für uns ist das ja nicht so schlimm, für euch möchte ich, dass es bald wieder mehr Freiheit gibt. Und die Jungen, meine Kinder, haben dann auch Oma und Opa gesagt, aber nein, ja, wir haben ja noch so viele Möglichkeiten vor uns, macht euch nicht so viel Sorgen um uns, ja, ihr sollt doch jetzt noch schöne Tage haben. Alles eine Frage der Betrachtungsweise. Man ist vielleicht besser beraten, weniger nach Sicherheit zu lechzen, als nach Vertrauen. Und selbst im Verkehr, und selbst um einen geregelten Verkehr, im Straßenverkehr zu sichern, gibt es ja den Vertrauensgrundsatz. Also Sicherheit ist schon gut und es ist schon gut, sich anzuschnallen im Auto. Und ich glaube, es ist auch ratsam, bei einer roten Ampel stehen zu bleiben. Ja? Aber so viele Airbags und so viele Kontrollinstanzen können wir gar nicht aufstellen. Wir müssen irgendwann auch den Sprung wagen oder müssen darin vertrauen können, dass die Ampel funktioniert, dass sich die anderen VerkehrsteilnehmerInnen an die Regeln halten. Es ist eine Entscheidung, Vertrauen ist eine Entscheidung, in die Höhe zu blicken, würde Frankl sagen. Wir sprechen ja auch von der Höhenpsychologie, also nicht nur auf das zu schauen, was ist jetzt sozusagen mir Schwieriges mitgegeben, sondern auch, was gibt es an Positiven. Und Vertrauen ist eine Forschungsleistung. Überlegen Sie mal, ich habe hier bewusst geschrieben, Vertrauen schafft Sicherheit. Es gibt Menschen, die würden behaupten, das müsste heißen, Sicherheit schafft Vertrauen. Eine philosophische Diskussion, die wir hier einleiten könnten. Ja? Ich behaupte, Vertrauen schafft Sicherheit. Weil Vertrauen ist eine Vorschussleistung. Ich muss erstmal mein Herz über die Hürde werfen und dann kann der Rest nachspringen. Kann schon sein, dass das Vertrauen enttäuscht wird und dass ich dann andere Sicherheitsmaßnahmen walten lassen muss. Aber Vertrauen ist eine Beziehungs- und Lebensgrundlage. Und dort, wo wir nach Sicherheit lechzen, können wir uns einmal selbst kritisch hinterfragen, wie es denn mit unserem Vertrauen bestellt ist. Haben wir ein Stück weit unser Urvertrauen verloren, das, so Frankl, in jedem Menschen Grund angelegt ist, mit diesem Sinnfunken, der jedem quasi gegeben wird. Bei der Geburt wird ihm auch das Urvertrauen gegeben. Ja, selbstverständlich, durch traumatische Erfahrungen kann dieses Urvertrauen erschüttert werden und ganz massiv erschüttert werden. Aber es liegt auch im Freiraum des Menschen, im Rahmen seiner Möglichkeiten, das wieder ein Stück weit auszugraben, wenn es verschüttet wurde. Sich selbst etwas zuzutrauen und natürlich anderen. Und Vertrauen reduziert Komplexität. Wenn wir versuchen würden, denken Sie an Ihre Wohnung. Ich meine, Sie werden auch nicht die Wohnung verlassen bei offener Türe. Ja? Aber irgendwann kommt der Grad, ich meine, ich kann mich mit 17 Alarmanlagen und Rollgittern und Dingen, kann ich mich absichern. Aber wann ist die hundertprozentige Absicherung gewährleistet? Wahrscheinlich nie. Und es wird natürlich immer komplexer, wenn ich mich versuche, gegen alles abzusichern. Mit den Agan, wie es im Orakel von Delphi schon steht, hier gilt es, das richtige Maß zu finden. Ja, wenn ich über Freiheit spreche und die Logotherapie mit einbeziehe und Frankls Gedankengut mit einbeziehe, dann muss ich natürlich über die Freiheitsstatue sprechen, hier Symbol für die Freiheit. Und das Spannende ist, dass Frankl vor seinen Studenten in Amerika gesagt hat einmal, also wenn es schon eine Freiheitsstatue gibt, dann müsste man vis-à-vis von der Freiheitsstatue eigentlich eine Verantwortungsstatue aufstellen. Und tatsächlich wird an diesem Projekt auch gearbeitet. Ich habe im Übrigen, vielleicht ist es interessant, in 2 Wochen im Frankl-Zentrum ein Sinngespräch, ein Interview mit dem Enkel von Viktor Frankl, Alexander Westerle, der Logotherapeut ist, der auch sehr daran arbeitet, seine Lehre, seine Originallehre weiter zu verbreiten. Er ist auch Filmemacher, großartigen Film gemacht, Victor and I, wo er Zeitgenossen seines Großvaters interviewt hat. Und ich werde ihn auch zu diesem Projekt befragen. Rund um einen Künstler gibt es nämlich diese Idee, tatsächlich in Amerika vis-à-vis der Freiheitsstatue eine Verantwortungsstatue aufzustellen. Warum meint er, dass diese Verantwortungsstatue vis-à-vis von der Freiheitsstatue stehen muss? Da werde ich auch später noch mehr darauf zu sprechen kommen, wenn ich Ihnen nämlich dieses frankische Menschenbild erläutert habe. Ich weiß, viele von Ihnen kennen das, es kommt immer wieder in meinen Vorträgen, weil man kann nicht über Logotherapie sprechen, ohne das damals wirklich revolutionäre Menschenbild Frankls zu erläutern. In der Zeit, als Frankl seine Lehre begründet hat, war das gängige Menschenbild geprägt von Freud und Adler jenes, dass der Mensch Körper und Psyche ist. Und da muss man schon sagen, das war auch der revolutionäre Verdienst Freuds, dass man sich erstmals auch mit seelischen und bei Freud war es damit psychischen befasst hat. Dass psychosomatische Erkrankungen erkannt wurden, dass man diesem psychischen Teil auch zugesprochen hat, Wirksamkeit zu haben auf den Körper. Dass man den Menschen eben nicht nur als Körper alleine sieht, funktional, sondern eben beseelt durch das Psychische. Wiewohl Freud unter dem Psychischen das Emotionale verstanden hat, also die Grundgestimmtheit, die Triebe und Affekte, das, was aus dem Unbewussten hochsteigt und auch das, was uns von der sozialen Prägung durch das Über-Ich gegeben ist. Er hat den Menschen also anfangs seiner Lehre als sehr bestimmt, vorbestimmt, determiniert gesehen. Nicht umsonst gab es den Spruch, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Also der Mensch war Produkt seiner Triebe, Affekte und seiner sozialen Prägungen. In späten Jahren hat Freud selber gesagt, ich habe mich eigentlich nur im Souterrain des Menschen aufgehalten, symbolisch gesprochen. Ja? Hat er sich eben wenig mit der Höhe beschäftigt. Das hat ein anderer gemacht. Das hat Frankl gemacht, der gesagt hat, alles klar, Körper, Psyche, enger Zusammenhang, das eine beeinflusst das andere. Wir sind Menschen, die getrieben sind, aber nicht nur. Denn der Mensch wird erst Mensch, wenn er in die Höhe blickt, so wie ein Raum erst zum Raum wird, wenn zu Länge und Breite noch die Höhe dazukommt. Und mit der Höhe hat er das Geistige gemeint. Und damit war nicht das Rationale gemeint, weil das wäre hier auch noch in den Niederungen des Menschen auf der psychischen Dimension. Was hat er mit der geistigen Dimension gemeint? Und da hat er eine ganz andere Definition vom Seelischen gehabt. Er hat gesagt, das, was den Menschen zum Menschen macht, anders eben als das Tier, ist ja, die Triebe und Affekte zu haben, aber die Fähigkeit, sich dem gegenüberzustellen. Wenn wir Hunger haben und uns der Hunger überfällt, müssen wir nicht wie der Löwe in der Wüste die Gazelle reißen. Wir können an uns halten und sagen, ich verkneife mir jetzt in der Fastenzeit zum Beispiel meinen Hunger, meine Gier nach Süßen oder was auch immer. Ich entscheide mich frei, ja, stelle mich meinen Trieben gegenüber zugunsten einer Sinnstrebung, eines höheren Wertes, einer bewussten, entscheidungsnehmenden Verzichtsleistung, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Vielleicht habe ich dahinter sogar ein Wozu. Das Wozu ist vielleicht zu fasten und das dadurch ersparte Geld bedürftigen Menschen zu geben. Das könnte so eine Sinnstrebung sein, die hinter dieser freiwilligen Verzichtsleistung steht. Oder Vorbild zu sein in meiner Familie oder anderen Menschen. Aber nicht nur diese Sinnstrebung und diese Stellungnahme, auch die Liebe, jetzt die Agape auf geistiger Dimension ist hier beheimatet. Also die Liebe, zu Liebe eines anderen eben auf etwas zu verzichten. Der Humor, die beste Form, um Distanz zu gewinnen, wenn ich über etwas lache, dann nehme ich Bezug zu etwas, dann stelle ich mich gegenüber, dann gewinne ich Distanz. Spezifisch human oder zumindest bei Tieren bis dato, glaube ich, noch nicht nachgewiesen Humorfähigkeit. Auch die Entscheidung zu einer Spiritualität, Religiosität ist hier in der geistigen Dimension. Und damit hat er erstmalig in seiner Zeit und revolutionär den Menschen Freiheit zugesprochen. Er hat den Menschen aus diesem Selbst, aus diesem fremdbestimmten Menschenbild, das damals gängig war, befreit. Und zwar nicht von den schicksalhaften Gegebenheiten, sondern frei dazu Stellung zu nehmen. Frankl spricht von einer dreifachen Freiheit, nicht von, sondern zu etwas. Ich kann mich freisprechen, nicht von meinen Genen, ja, ich kann es nicht ändern, meine Gene. Und meine Triebe kann ich auch nicht ändern. Aber ich kann entscheiden, dazu Stellung zu nehmen. Und an dieser Stelle zitiere ich immer gerne unseren großen österreichischen Genetiker, international sehr anerkannt, Markus Hengstschläger. Und auch ein Genetiker sagt, Gene sind Papier und Bleistift. Aber welche Geschichte wir damit aufschreiben, ist unsere Freiheit. Oder aus der Zwillingsforschung gibt es ja spannende Dinge, eineige Zwillinge. Ne? Ja, das Beispiel, das Franzi auch zitiert, der eine wird kriminell und der andere wird Kriminalpolizist. Offensichtlich kann ein Thema in uns angelegt sein, aber wie wir diese Musik des Lebens spielen, ist unsere eigene Komposition. Wie wir uns zu dem Triebhaften verhalten. Auch unsere Umwelt, unsere Umfeld schauen wir uns an. Natürlich sind Menschen mit traumatischen Erfahrungen, mit Gewalterfahrungen, oft jene Opfer von Gewalterfahrungen werden zu Tätern. Aber nicht zwangsläufig. Wir alle kennen berühmte Beispiele und kennen auch Beispiele aus unserem eigenen Umfeld, wo sich Menschen ob ihrer furchtbaren Erfahrungen und Traumatisierungen entscheiden, etwas anderes daraus zu machen, um Leitketten zu unterbrechen und anderen ein Vorbild darin zu sein, dass man aussteigen kann, dass man Stellung nehmen kann dazu. Denn solange ich dieser Trieb bei bin, bin ich ja noch gar nicht gefragt worden vom Leben. Ich stelle mich ja erst ins Leben und werde etwas zu dem, was in mir veranlagt ist, wenn ich eben meinen Teil dazu tue. Das heißt, in dieser Logotherapie wird dem Menschen große Freiheit zugesprochen und somit auch ganz klar gesagt, lieber Mensch, du hast da ein Wörtchen mitzureden beim Schicksal. Und zwar ein gewichtiges Wörtchen. Frei vom Getriebensein und frei vom Verantwortlichsein, Platon hat es schon erkannt, als Naturwesen bleibt der Mensch an den Körper gebunden. Als Geistwesen hat er Flügel. Und eines möchte ich vielleicht hier auch noch sagen, damit es nicht zu idealisiert klingt. Diese Dreidimensionalität des Menschen, Körper, Psyche, Geist. Natürlich sind wir auf dieser geistigen Ebene frei. Ja? Aber das eine ist mit dem anderen eng verbunden. Wir können das hier in so einer Skizze gut voneinander trennen, aber das ist ja alles untrennbar miteinander verwoben. Und auch das Geistige drückt sich natürlich auch über den Körper ein. Und wenn ich jetzt eine körperliche Einschränkung habe, eine Spracheinschränkung oder was auch immer, alles auf körperlicher Ebene ist, bin ich natürlich in meiner Ausdrucksform limitiert. Diese Grenzen der Freiheit muss man klar ansprechen. Aber was die Logotherapie damit meint, und das ist ja auch, glaube ich, die Genialität von guten Logotherapeuten, im Menschen, und sei er noch so eingeschränkt, ja, das trotzdem heile zu sehen, ihm in dieser, als Geistwesen, immer noch seine Flügel zu sehen. Und wenn wir uns Menschen anschauen, um jetzt weiter über diese körperliche Behinderung zu sprechen, die trotz körperlicher Behinderung es geschafft haben, ganz Großes zu bewerkstelligen, ich denke da zum Beispiel an Gregor Demblin, der MyAbility hat er gegründet, also er setzt sich sehr ein für die Arbeitsmöglichkeiten für behinderte Menschen, hat er Großes geleistet, selbst hat er mit 18 bei einer Maturafeier bei einem kopflosen Sprung ins Wasser, ins nicht tief genug Wasser, wurde er querschnittsgelähmt. Die Fähigkeit, die Menschen haben, die dann trotzdem sich herausringen und sich wieder neue Flügel wachsen lassen, ist darin, dass sie sagen, wo ist die Rettung des Restes? Sie schauen nicht auf das, was nicht mehr geht, die körperliche Einschränkung, sondern auf das, was trotzdem geht. Darf nie von einem anderen abverlangt werden, weil das ist wirklich etwas Heldenhaftes, wenn das Menschen machen. Heldentum, sagt Frankl, darf man immer nur von einem einzigen Menschen abverlangen und das ist man selbst und dafür täglich. Sich in Freiheit entfalten zu können, heißt sowohl der Gefahr des Anthropozentrismus zu entgehen, also zu glauben, wir können alles, wir sind gottähnlich, ist genauso eine Falle, wie zu sagen, ich bin ein armer Wurm, ich kann gar nichts. Ja? Dazwischen liegt der Spielraum der Freiheit, die wir trotz Abhängigkeit erkennen können, dazwischen liegt der Spielraum, wo wir das Urvertrauen stärken können. Und wenn wir diese Form der Freiheit wählen, wählen wir eben auch Verantwortung. Die Logotherapie stellt den Menschen in den Freiraum, aber auch ganz radikal in die Verantwortung. Ich habe keine Entschuldigungen mehr, kann mich nicht mehr auf meine Gene ausreden, auf meine Eltern ausreden, auf die Kirche ausreden, die Politik ausreden. Ich stehe damit in der eigenen Verantwortung. Und deswegen war es Frankl so ein Anliegen vis-à-vis von der Freiheitsstatue, eine Verantwortungsstatue aufzustellen. Er sagt, das ist wie zwei Seiten einer Münze, weil Freiheit ohne Verantwortungsgefühl würde in Willkür ausarten. Und auch Nietzsche hat das schon erkannt, dass die Freiheit der Wille ist, für uns selbst Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine willentliche Entscheidung. Ich möchte Ihnen heute noch eine Frau vorstellen, weil heute halt Weltfrauentag ist, und ich lese heute nichts von Frankl vor, sondern schaffe einen Bezug zu Frankl über eine Frau, Dr. Edith Eva Eger. Ich könnte mir vorstellen, auch sie ist einigen bekannt. Und schauen, da gibt es weniger Kopfnicken, das freut mich. Vielleicht kann ich Ihnen heute was Neues vorstellen, aber einige kennen Sie. Frau Dr. Eva Eger hat ein Buch geschrieben, Ich bin hier und alles ist jetzt, warum wir uns jederzeit für die Freiheit entscheiden können. Ich finde, das passt wunderbar zum heutigen Titel und Tag. Wie Frankl hat sie Ähnlichkeiten in der Biografie. Sie wurde allerdings viel, viel jünger als Frankl, im Alter von 16 Jahren. 1944 wurde sie aus ihrem Heimatland Ungarn nach Auschwitz verschleppt, hat dort wirklich Unvorstellbares erlebt, ähnlich wie Frankl, hat ihre Mutter sterben sehen, musste vor Josef Mengele um ihr Leben tanzen, und es grenzt wirklich an ein Wunder, dass diese Frau, die so viel Grauenvolles erlebt hat im nationalsozialistischen Lager, nicht nur überlebt hat, sondern sich dann dafür auch entschieden hat, andere Menschen zu ermutigen, diesen Tanz der Freiheit, so wie sie es sagt, zu wagen. Sie hat mit 60 den Doktor der Psychologie gemacht, der Psychotherapie. Sie ist eine ganz anerkannte Therapeutin in Amerika, hoch ausgezeichnet, und behandelt Menschen nach posttraumatischen Störungen. Und sie schreibt in ihrem Buch, in dem Kapitel 20 über den Tanz der Freiheit, über ihre Begegnung mit Viktor Frankl 1983 beim dritten Weltkongress für Logotherapie in Regensburg. Sie war 56, er war fast 80, und in vielerlei Hinsicht gab es hier Parallelen. Und es waren unglaubliche Flashbacks auch, als sie Frankl sprechen gehört hat. Und sie sagt, mit ihm als Mentor und als Freund entdeckte ich einen Zweck in meinem Leib, eine Sinnhaftigkeit, die mir half, nicht nur Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, sondern auch etwas Kostbares aus diesen Prüfungen mitzunehmen. Etwas, das sich lohnte, mit anderen geteilt zu werden. Einen Weg in die Freiheit zu finden. Am letzten Abend der Konferenz tanzten wir, sie und Viktor Frankl. Zwei Menschen, die in die Jahre gekommen waren. Zwei Menschen, die sich am Wunder der Gegenwart freuten. Zwei Überlebende, die gelernt hatten, sich weiterzuentwickeln und frei zu sein. Meine über Jahrzehnte währende Freundschaft mit Viktor Frankl und meine Beziehung mit all meinen Patienten, die ich zu heilen versuchte, auch mit den Menschen, von denen hier im Buch die Rede ist, mich die gleiche wichtige Lektion gelehrt, die ich mir in Auschwitz anzueignen begann. Unsere qualvollen Erfahrungen sind keine Belastung, sie sind ein Geschenk. Sie geben uns Perspektive und Sinn, eine Gelegenheit, unsere individuellen Zielsetzungen und unsere Kraft zu finden. Und das darf natürlich nur sie sagen. Und einer wie Frankl, aus dem kommt doch diese Glaubwürdigkeit. Für Heilung gibt es kein allgemeingültiges Rezept. Aber es gibt einzelne Schritte, die gelernt und erarbeitet werden können. Schritte, die jeder, jede auf seine Art zusammenfügen kann. Schritte im Tanz der Freiheit. Der erste Schritt in diesem Tanz besteht darin, Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Aufzuhören, sie zu unterdrücken, das ist nämlich auch wichtig, das ist nicht gemeint. Aufzuhören, sie zu vermeiden und aufzuhören, anderen Menschen die Schuld dafür zu geben. Das ist der entscheidende erste Schritt zur Heilung. Die weiteren Schritte müssen Sie selbst nachlesen, aber ich glaube, das ist der entscheidendste Schritt in die Freiheit. Und abschließend möchte ich jetzt noch zu dem kommen, dass uns als Mitmensch auch ausmacht. Wir haben über die geistige Dimension der Liebe, der Agape gesprochen. Also freie Entfaltung gilt natürlich immer für uns. Und es geht darum, wie können wir uns in diese radikale Freiheit und Verantwortung stellen. Aber die Frage ist auch, wie können wir andere ermutigen, in diese Freiheit zu treten. Und lassen Sie mich davor vielleicht noch einen Gedanken sagen. Ich werde oftmals auch konfrontiert in den Vorträgen mit Erkenntnissen der Neurowissenschaft, und da gibt es ja vielfach auch Diskussion, wie frei ist denn unser Wille überhaupt? Denn wenn Frankl hier so ein Plädoyer für die Freiheit des Willens immer wieder macht, ja, und sagt, der Mensch ist frei, nämlich frei Stellung zu nehmen, was sagen denn die Neurowissenschaftler dazu? Und die Neurowissenschaft ist noch immer ein junges Feld, sie ist nicht zu Ende. Ich kann nur den aktuellen Stand des Wissens oder des Irrtums weitergeben. Aber große Neurowissenschaftler wie zum Beispiel Joachim Bauer geben uns hier wirklich faktische Beweise zur Willensfreiheit. Ein Buch, das ich da empfehlen kann, weil es so gut lesbar ist und trotzdem so hohen wissenschaftlichen Gehalt hat, heißt Selbststeuerung. Ich glaube, der Titel sagt schon alles. Und in diesem Buch der Selbststeuerung beschreibt Joachim Bauer ganz genau, wie wir den freien Willen wiederentdecken können, sagt er. Wir haben natürlich dieses Triebsystem, dieses Basissystem im hinteren Teil des Hirns, wo wir auch dem Tier ähnlich sind. Aber wir haben eben auch diesen präfrontalen Kortex, wo wir Stellung nehmen können. Und dazwischen ist unser Angstsystem und Alarmsystem. Dazwischen ist die Amygdala, unser Belohnungssystem. Und das Basissystem sagt uns, womit wir sozialisiert worden sind, was wir mögen, woran wir uns erinnern. Das dazwischen sagt uns, welche Gefahren herrschen. Und das da vorne, das müssen wir trainieren. Das ist so ähnlich wie ein Muskel. Den kriegt man auch nur, wenn wir ihn regelmäßig trainieren. Und was er ganz klar sagt auf Basis der Forschung ist, die Selbststeuerung ist in uns genetisch angelegt. Aber sie muss von uns selber entfaltet werden. Im Gegensatz zum Angstsystem, das angelegt ist und sofort funktioniert, Gott sei Dank, ja, weil wir stammen alle von den Vorsichtigen ab, die rechtzeitig vom Säbelzahntiger davon gelaufen sind und nicht jene, die gesagt haben, Säbelzahntiger wurscht, die Heidelbeeren sind so schön da drüben. Ja. Also es ist schon gut, dass das von alleine und jedenfalls funktioniert. Aber diese Selbststeuerung, sich dagegen zu stellen und zu sagen, naja, in der heutigen Zeit laufen wir nicht mehr so viele Säbelzahntiger herum, ne, ist vielleicht doch nicht so eine große Gefahr, das müssen wir erlernen. Und da können wir auch andere ermutigen, das zu entfalten, ähnlich wie das Pygmalion gemacht hat, das sind wir wieder bei der griechischen Mythologie, ein Bildhauer, der von den Frauen so enttäuscht war. Sie sehen schon, heute habe ich alles zum Thema der Frauen zusammengefügt. Frauen und Kunst spielen heute eine große Rolle in meinem Vortrag. Er war auf der Suche nach der perfekten Frau und weil er sie nicht gefunden hat, hat er sich eine Statue dazu gemacht, ein Denkmal geschaffen, eine weibliche Statue, und er hat sich verliebt in diese Statue. Und er hat mit ihr gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Und er hat gebeten, gepflegt, dass sie doch Mensch werden könnte. Und die Göttin Venus hatte schließlich Erbarmen mit ihm und hat diese Statue zum Leben erweckt. Und manchmal ist es auch so im richtigen Leben. Wenn wir einen Menschen so lange so ansprechen und in ihm das Sinnvolle, das Gute erschauen, obwohl er es noch nicht zeigt, ohne ihm zu sagen, du musst und du sollst, weil das Gesollte kann er nur selber finden, aber es ihm einfach zutrauen, ihn einfach sehen, diesen kleinen Sinnfunken in ihm sehen, hat der Mensch auch die Möglichkeit, so zu werden. Auch hier haben wir wieder Goethe und auch hier ein von Frankl viel zitiertes Zitat: Wenn wir die Menschen nehmen, wie sie sind, machen wir sie schlechter. Wenn wir sie behandeln, so wie sie sein sollten, könnten, dann bringen wir sie auch dorthin. Gute PädagogInnen wissen davon, ein Lied zu singen, dass man auch an jene Schüler bis zum Schluss ganz intensiv glaubt, die es einem jetzt vielleicht nicht so zeigen, weil das kann der Beginn sein, dass sie auch das in sich entfalten können, was in jedem Menschen angelegt ist. Und jetzt abschließend habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht aus der Logotherapie von einer großen Logotherapeutin, die auch sich sehr viel mit Pädagogik beschäftigt hat, Frau Klacker-Hardinger. Auch das vielleicht der einen oder anderen ein bekanntes Beispiel. Ich finde es immer wieder schön anzusehen. Und zwar sehen Sie hier die Baronin Knips. Also Baronin Knips wurde sie erst, Sonja Knips, in der Heirat mit Anton Knips, als sie ihn 1896 in der Augustinerkirche geheiratet hat. Wie das halt oft so war zur damaligen Zeit, Adel trifft Geld. Sie war aus einer adeligen Familie, er war ein Industrieller und vermögender Industrieller. Gemeinsam haben sie eine Wohnung in der Gumpendorfer Straße bezogen. Wenn Sie jetzt auf diese Frau blicken und sie so anschauen, was meinen Sie, was geht von dieser Frau aus? Was würden Sie hier aus diesem Bild herauslesen für Eigenschaften, für Befindlichkeiten? Unglücklich, aber selbstbewusst, habe ich auch gehört, energisch. Wie alt schätzen Sie diese Frau? 30, 40, 50, ja, 60, wer bietet mehr? Also, ich bleib mal so bei 40 stehen. Sie ist tatsächlich 24 Jahre alt. Ich meine, Sie wissen, wie das so mit Fotos ist, wir schauen auch nicht alle auf jedem Foto gleich gut aus, aber sie ist 24 und sie war tatsächlich depressiv und es ging ja auch gesundheitlich nicht gut. Sie hatte eine wirklich schwere Zeit und ihr Mann Anton Knips war auch sehr besorgt um den Gesundheitszustand seiner Frau. Und so kam ihm die Idee, unter anderem, um sie auch aufzuhellen, um ihr auch ein Geschenk zu machen, vielleicht hat er auch Sorge, dass sie früh stirbt, sage ich jetzt hier in Klammer gesetzt, er bat den damals schon berühmten Maler und zu seiner Zeit schon sehr geschätzten Maler Gustav Klimt um ein Porträt. Und Gustav Klimt konnte sich auch wirklich aussuchen, wen er malt. Er war einer der wenigen Künstler, die schon seit seines Lebens sehr hoch bezahlt war und der sich aussuchen konnte, wen er malt. Und er hat sich auch ausbedungen, im Vorfeld sehr genau hinschauen zu können. Und seine Porträts haben auch sehr lange Zeit gebraucht, bis sie entstanden sind. Er hat sich Zeit gelassen, ich meine, vielleicht war das auch, weil er viele Liebschaften noch immer hatte, er hatte viele Kinder, vielleicht hat er auch dafür die Zeit nebenbei gebraucht, aber ich glaube, und das weiß man auch aus Aufzeichnungen, dass er hier diese Bilder nicht einfach gemalt hat, was er gesehen hat, sondern er hat gemalt, was er tiefer erschaut hat. Und jetzt schauen Sie sich einmal dieses Bild an. Dieses Bild ist das ein Jahr später entstandene Porträt von Sonja Knips. Ich gehe noch einmal zurück. Das ist das Bild von dieser Frau. Jetzt werden Sie sagen, was hat das bitte mit der Frau davor zu tun? Im Übrigen möchte ich Sie ermutigen, im Augenblick gibt es eine fantastische Ausstellung im unteren Belvedere. Ja, es haben schon ein paar Kopfnicken, Klimt inspired by Van Gogh und Matisse Monet. Dieses Bild ist dort zu sehen im Original. Und wenn Sie dort eine tolle Kunstführung haben, und ich habe gesehen, hier im Publikum sind ja auch ganz Berufene, also die beste Kunstführerin haben Sie hier auch im Publikum sitzen, kann Ihnen schon sagen. Vielleicht zeigst du dich einmal, damit man nachher weiß, wen man fragen kann zu diesen Dingen. Eine vielberufene Katharina. Also ich habe wunderbare Kunstführungen bei ihr immer wieder genossen und sie kann das nachher sicher im Gespräch beim Café viel besser ergänzen. Also wenn Sie die Chance haben, da eine tolle Führung zu haben, dann werden Sie auch etwas erzählt bekommen über die Entstehung dieses Porträts. Und schauen Sie mal, was Sonja hier in der Hand hält. Ein kleines rotes Notizbüchlein. Und das hat ihr Klimt in die Hand gedrückt, das Skizzenbüchlein, wo diese Skizze auch des Porträts drinnen war. Und man könnte logotherapeutisch sagen, er hat mir damals etwas in die Hand gedrückt, einen Auftrag, eine Aufgabe, weil er in ihr schon erschaut hat, wozu sie fähig und imstande ist. Und vielleicht hat sie genau das ermutigt, zu der zu werden, so wie er sie auf diesem Bild gemalt hat. Denn dadurch, dass er ihr Skizzenbuch ja in die Hand gedrückt hat, hat er ihr sozusagen ein Stückchen Kunst in die Hand gedrückt. Vielleicht hat er ihr damit den Auftrag in die Hand gedrückt, sich für die Kunstszene zu engagieren. Und tatsächlich, 10 Jahre später, ist sie einer der wichtigsten Salonieren. Sie hat sich in der Zeit der Wiener Sezession ganz stark engagiert für die Verwirklichung der Idee, dass Kunst allen Menschen zugänglich sein soll. Und sie ist eine ganz charakterstarke, in sich ruhende Persönlichkeit geworden, die ihren Lebensinhalt gefunden hat. Und vielleicht war mit ein Grund, dass sie zu der wurde, die schon in ihr war, der Umstand, dass dieses Porträt von ihr im gemeinsamen Salon aufgehängt wurde. In dem Fall war das in der Villa in Döbling, wenn ich mich recht entsinne. Das Bild hängt an ganz zentraler Stelle des Raums und sie ist Tag ein, Tag aus an ihrem Bild der Möglichkeiten vorübergegangen. Und das hat sie vielleicht inspiriert, werde, wer du bist, zu dem zu werden, was auch in ihr angelegt war, weil es Klimt erschaut hat. Also real haben wir gesehen, ideal, das hat Klimt in ihr gesehen. Und über sich hinauswachsen konnte sie dadurch. Auf dem letzten Bild sehen Sie sie 10 Jahre später. Eine Fotografie, die entstanden ist, als sie 34 Jahre alt war. Unglaublich, wie sich ein Mensch entfalten kann in aller Freiheit, aber auch durch den Umstand, die Verantwortung für das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und damit komme ich auch zum Schluss und zu einem Gedanken, der der Freiheit auch sehr nahe liegt. Vielleicht hat Freiheit auch ganz viel mit Frieden zu tun. Angelus Silesius hat gesagt, in jedem ruht ein Bild des, was er werden soll. Solange das nicht ist, ist nicht sein Friede voll. Also es geht, Freiheit heißt, und die Frau Dr. Eger hat es so schön in diesem Teil, den ich Ihnen vorgelesen habe, beschrieben. Freiheit heißt auch Frieden finden. Ja? Frieden schließen mit Vergangenem, Frieden schließen mit Schicksalhaften und damit in eine wirkliche Freiheit treten können. Und wenn uns das gelingt und wenn wir andere dazu ermutigen können, dann können wir zu dem werden, was gemeint ist von uns. Und meine Lesart dieses Bildes ist, dass es von Gott oder von welch auch immer höheren Instanz, wir wissen ja nicht, wie das Geistige eingehaucht ist, ist ja nicht nachweisbar, wie Gene. Ja? Das ist der Auftrag, das ist dieser Fingerstupser. Damit bin ich am Schluss und hoffe Ihnen ein paar inspirierende, ermutigende Gedanken gegeben zu haben, damit auch Sie noch mehr Freiheit und Sicherheit, denn es kann aus meiner Sicht kein exklusives Oder sein, finden zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Die Vorfreude auf Ihren Vortrag war so groß, dass ich Sie gar nicht vorgestellt habe für die Personen, die das erste Mal heute da sind. Frau Philipp hat eben das schon vorhin selbst erwähnt, ist Vorständin vom Frankl-Zentrum und auch Coach und hat ein Unternehmen als Unternehmensberaterin. Ja, ich denke, in Zeiten wie diesen, wo man gerne Verantwortung abschied, war ihr Vortrag sehr inspirierend, bewusstmachend, dass Freiheit mit Eigenverantwortung ganz, ganz viel zu tun hat. Dafür danke ich Ihnen, weil jeder von uns weiß es, aber man muss es, glaube ich, immer wieder neu sich bewusst machen, und das haben Sie durch Ihren Vortrag heute wirklich ganz toll erwirkt und wirklich, wir können da gebracht. Danke, vielen Dank. Haben Sie jetzt noch Fragen? Bitte, Clara.
Ja. Dankeschön für den schönen Vortrag. Und weil heute der Name weggefallen ist, wollte ich Ihnen zwei Fragen, zwei Aussagenpunkte sagen. Er sagt, und das wiederholt er immer wieder, die Anbindung, die tägliche, nur die tägliche Anbindung an Gott macht wirklich frei. Ich weiß nicht, ob Sie dem zustimmen können. Und das Zweite, was er sagt, in einem anderen Zusammenhang, wir alle sind genetisch krank. Ich habe aber nie eine Antwort auf von Henschläger, keine Antwort darauf gekriegt, was damit gemeint ist.
Also Zweiteres kenne ich nicht und könnte ich es gar nicht nachvollziehen. Also müsste ich jetzt...
Genetisch krank. Hat das was mit Epigenetik zu tun?
Ich bin mit dem Markus Henschläger in einem engen Austausch immer wieder, da hätte ich diese Idee oder These noch nie gehört. Von Herrn Beck kann ich zu wenig sagen, kann ich nicht nachvollziehen, wüsste ich nicht, was gemeint ist mit genetisch krank. Zuerst aber möchte ich sagen, Viktor Frankl selber war ja ein sehr gläubiger Mensch, ja? Aber er hat die Religion aus seiner Therapie ganz bewusst rausgelassen. Und warum hat er das gemacht? Und auch da finde ich ihn wieder so glaubwürdig, weil er ja selber sehr gläubig war. Er hat gesagt, wir können einen Menschen, der nicht gläubig ist, damit nicht erreichen. Wie wollen wir jemanden erreichen, der sich zudem nicht entschieden hat? Ja? Und ich selbst bin im Normalfall, auch in meiner Coaching-Praxis, sehr vorsichtig mit auch Begrifflichkeiten wie Gott und dergleichen. Wenn jemand diesen Glauben in sich trägt, ist es natürlich wunderbar. Und da gibt es auch eine Reihe von Sinnforschung, wo wir wissen, dass Menschen, die hier gläubig sind, jetzt im weitesten Sinne, auch einen Haltegriff mehr haben und dass das eine große Stütze ist. Nicht umsonst finden viele auch erst in schwierigen, schicksalhaften Situationen zu einem Glauben. Eines ist aber klar, wenn wir uns mit existenziellen Fragen beschäftigen, und so sagt das auch Frankl, früher oder später kommen wir an den Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, Menschsein ist entscheidendes Sein, ob wir an etwas Höheres glauben oder nicht. Auch das liegt im Freiraum jedes Menschen, diese Entscheidung für sich zu treffen. Und Frankl spricht deswegen gerne, und das begrüße ich sehr, von Übersinn. Ja? Und er sagt, es ist natürlich auch ein Thema, der Übersinn. Ne? Und dazu müssen wir uns entscheiden. Das wird man nie beweisen können, aber dadurch kann es wahr sein oder nicht, muss jeder in seinem Freiraum beschließen.
Ja. Ich habe mich sehr ermutigend, aber ich habe eine kleine Anspiele, wenn von den jungen Leuten mit dem Internet, das ist ein Mittel, das ich habe, das freut die Freiheit von den jungen Leuten.
Ist das so? Naja, auch hier, ohne dass es zu platt wird, komme ich immer wieder gerne auf dieses Orakel von Delphi, Meden, Agan, von nichts zu viel. Ich meine, wir haben es immer wieder. Ja. Das Internet an sich ist nicht schlecht, ja, weil das ist wie mit allen Dingen, wie mit dem Messer zum Brot teilen oder um jemand umzubringen. Die Frage ist immer, in welchem Ausmaß setze ich es ein und wofür setze ich es ein. Da sind die jungen Leute sicher sehr gefordert, ja, in diesen zu vielen Informationen und auch in diesem starken Ich-Bezug. Ne. Auch da, also wir sehen ja einerseits die Erschöpfung, die durch das Digitale kommt, haben sich auch ein paar Gehirnforscher damit auseinandergesetzt, Manfred Spitzer zum Beispiel, der über diese digitale Demenz spricht. Und auch da ist aber, glaube ich, wieder der Auftrag an uns, egal ob jetzt Eltern, PädagogInnen, Mitmenschen, ja, wenn wir den jungen Leuten jetzt mit erhobenem Zeigefinger sagen, wie furchtbar das alles ist, ja, werden wir sie nicht erreichen. Ja. Wir müssen ihnen diesen Sinnfunken zusprechen, es so gut wie möglich vorleben, denn auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich mir denke, meine Kinder sind zu viel am Handy und selber schaue ich dann auch ins Handy. Ja. Also auch das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es zu tun gilt. Und ihnen auch Alternativen bieten. Ich glaube, das Wichtige ist immer dieses Alternativen anbieten. Und was mich immer beruhigt, ist, ob bei den eigenen Kindern oder im Umfeld, ja, es gibt die, die am Handy hängen, aber es gibt auch die, die sich ganz toll engagieren, die bei der Rettung ehrenamtlich helfen in ihrer Freizeit. Diese jungen Menschen gibt es ja auch. Oder kaum, dass sie echte Menschen haben, dass sie in der Natur sind, sich total begeistern können und das Handy wieder, aber es ist keine Frage, es ist eine Gefahr.
Ich hätte immer mehr, dass gerade bei den Jungen auch gesagt wird, also im Hinblick auf die Grenze meiner Freiheit, die Grenze der Freiheit des anderen, dass sehr viele sagen, aber ich darf und ich mache das, wo ich mich eingeschränkt fühle teilweise. Klar darf das, das ist die Freiheit. Ich appelliere dann oft daran, an dieses Menschenverständnis, das gemeinsame Miteinander.
Ja.
Ich glaube, dass der Begriff Freiheit auch sehr
missbraucht
wird.
Absolut. Also dieser Spruch, die Freiheit endet dort, meine Freiheit endet dort, wo die eines anderen eingeschränkt wird, halte ich für vollkommen richtig. Nur auch da, nicht? Da kann dann ein Jugendlicher sagen, ist mir wurscht, ja, ich nehme das. Da finde ich es halt immer wichtig, diese Verantwortungsdimension mit hineinzubringen, so ihr eh, aber dann trage auch die Verantwortung dafür. Und ich sage nicht, dass das ein Zauberspruch ist, das ist ja immer ein Ringen. Ja? Man kann es anderen Menschen nicht aufoktroyieren, aber das ist, welcher Mensch möchtest du sein? Was soll über dich sprechen? Und Jugendliche verstehen schon, dass wenn sie ein Minus in die Welt rausschicken, ich sage es jetzt einmal so plakativ, ja, selbst bei vielen sagen, ja, wenn ich ein Minus bekomme, dann habe ich auch das Recht, ein Minus rauszuschicken. Ja. Haben sie eh das Recht und die Freiheit. Es ist nur in deren Verantwortung, was passiert, wenn du wieder ein Minus rausschickst. Und da kapieren sie irgendwann schon, dass es auch sie selber prägt und dass man irgendwann auch selber zu dem Minus wird.